DR Power Equipment has given homeowners the power to do more with powerful field and brush mowers capable of clearing acres of grass and brush. Trimmers that deliver up to 5 times more power than any ordinary handheld model. And chippers that turn nuisance brush piles into beneficial mulch. Start doing more this season with equipment from DR Power. Visit drpower.com today and shop the sale.
Wir haben heute Muttertag, der 11.5. In Pakistan und Indien feiern die Menschen die vereinbarte Waffenruhe zwischen beiden Ländern. Seit den Nachtstunden gab es keine Berichte mehr über Angriffe. Die von Indien und Pakistan vereinbarte Waffenruhe scheint vorerst zu halten. Seit der Nacht gab es keine schwerwiegenden Anschuldigungen oder Berichte über Angriffe beider Seiten. Am Abend hatte die pakistanische Regierung versichert, sie setze sich weiterhin für die Umsetzung der kurz zuvor vereinbarten Waffenruhe ein. Auf den Straßen beider Länder wurde der Durchbruch von erleichterten Menschen bejubelt. Auch am Sonntagmittag war die Lage weiterhin ruhig. Am Morgen schrieben pakistanische und indische Medien von einem langsamen Rückkehr zum Alltag. Zuletzt war der Konflikt zwischen beiden Ländern eskaliert. Es gab Gefechte an der Grenze zwischen Indien und Pakistan und gegenseitige Luftangriffe. Am Samstag hatten sich beide Seiten überraschend auf eine Waffenruhe geeinigt. Die USA hatten nach Angaben von Präsident Donald Trump zwischen den beiden südasiatischen Atommächten vermittelt. UN-Generalsekretär Antonio Guterres, der EU-Chefdiplomat Katja Kallas und die Bundesregierung reagierten erleichtert. Zitat: Der nun vereinbarte Waffenstillstand zwischen Indien und Pakistan ist ein erster wichtiger Schritt aus der Spirale der Eskalation. Die Bundesregierung stand dazu in den letzten Tagen mit beiden Seiten in Kontakt. Nach Angaben von US-Außenminister Marco Rubio vereinbarten beide Seiten außerdem den Beginn von Verhandlungen über verschiedene Streitthemen. Diese Gespräche sollen auf neutralen Boden stattfinden. Nach einem Bericht der Times of India unter Verweis auf ranghohe Militärvertreter wollen die Armeeführung beider Länder am Montag über die Umsetzung der Waffenruhe sprechen. Richtig gut. In dem Konflikt geht es um die Himalaya-Region Kaschmir, die sowohl Indien als auch Pakistan vollständig für sich beanspruchen. Beide kontrollieren einen Teil der Region. Auslöser für die jüngsten Auseinandersetzungen war ein Terroranschlag mit 26 Toten im indischen verwalteten Teil Kaschmirs Ende April. Indien wirft der pakistanischen Regierung eine Beteiligung an dem Anschlag vor. Der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif bedankte sich in einer Rede an die Nation bei Trump für dessen Unterstützung einer Waffenruhe. Auch andere Länder wie Saudi-Arabien, Großbritannien, die Türkei, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate hatten eine wichtige Rolle bei den Bemühungen um eine Feuerpause gespielt. Nach einem Bericht des Senders CNN hat sich die US-Regierung wegen besorgniserregender Geheimdiensterkenntnisse zu einer drohenden Großeskalation des Konflikts als Vermittler eingeschaltet. Auf seiner Online-Plattform Truth Social kündigt US-Präsident Donald Trump an, eine langfristige Lösung für den Kaschmir-Konflikt suchen zu wollen. Also Stand jetzt, die Eskalation dieser beiden Atommächte, und das macht die ganze Sache ja so brisant, ist wohl erstmal on hold. Wichtig und richtig, dass es da Gespräche gibt, und ich hoffe und wünsche mir jetzt einfach für die Menschen vor Ort, dass diese Gespräche auch produktiv sind und dass das langfristig einfach keine weitere Eskalation gibt. Das ist eine sehr vernünftige Sache, ist eine sehr wichtige Sache, ist auch eine sehr gute Sache. Wir haben im Zusammenhang mit Konflikten auf dieser Welt schon so viele Sachen, die laufen, die stattfinden. Da wäre dieser neue Konflikt zwischen Indien und Pakistan, dieser alte neue Konflikt, könnte man sagen, diese neue Eskalation wirklich negativ, wenn zusätzlich noch echt beschissen gewesen. Auch wenn ich selber, und das wiederhole ich an dieser Stelle, schon ein gewisses Abstumpfen bei mir erlebt habe. Also der ein oder andere wird bei diesen Informationen einfach gar nicht mehr diese Sensibilität aufbringen, weil man einfach nur noch von so einer Scheiße hört. Nichtsdestotrotz möchte ich das als positive Eröffnung im Zusammenhang mit unseren Nachrichten einfach mal vorbringen. Also zwischen Pakistan und Indien gibt es eine Waffenruhe. Die USA haben dann vermittelt, auch sehr, sehr gut an der Stelle. Und ich hoffe, das bleibt langfristig erhalten. Ich wünsche es mir für die Menschen vor Ort. Apropos Waffenruhe. Putin schlägt Waffenruhe aus und will direkte Verhandlungen. Die Ukraine und ihre Verbündete fordern eine Waffenruhe von Russland. Präsident Putin kontert mit einem Gegenvorschlag. Er schlägt direkte Gespräche mit der Ukraine vor. In der Ukraine gibt es derweil neue russische Angriffe. Der russische Präsident Wladimir Putin hat direkte Verhandlungen mit der Ukraine, Zitat, ohne Vorbedingungen vorgeschlagen. Als Ort der Gespräche schlug er die türkische Metropole Istanbul vor. Die Gespräche könnten bereits am 15. Mai beginnen, so Putin. Das wäre also am kommenden Donnerstag. Zitat: Diejenigen, die wirklich Frieden wollen, könnten nicht dagegen sein, sagte er Journalisten in Moskau. Er wolle nun mit seinen türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan darüber sprechen. Er hoffe, dass Erdogan seine Bereitschaft bestätigen werde, zu einer Friedenslösung im Konflikt mit der Ukraine beizutragen. Der türkische Präsident hatte sein Land in der Vergangenheit als idealen Ort für mögliche Friedensverhandlungen bezeichnet. Putins Verhandlungsangebot folgte unmittelbar auf einen gemeinsamen Vorstoß der Ukraine und ihren wichtigsten europäischen Verbündeten. Sie hatten die russische Führung am Samstag zu einem bedingungslosen längeren Waffenstillstand ab Montag aufgefordert. Bundeskanzler Friedrich Merz, der französische Präsident Emmanuel Macron, der britische Premierminister Keir Starmer und der polnische Regierungschef Donald Tusk waren dazu nach Kiew gereist und drohten Russland mit neuen Sanktionen, falls er der Feuerpause nicht zustimmt. Die Staats- und Regierungschefs stimmten sich nach eigenen Angaben in einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump ab, der schon seit längerem eine Waffenruhe fordert. Doch dass Putin sich darauf einlässt, scheint unwahrscheinlich. Zitat: Wir schließen nicht aus, dass wir uns in dieser Gesprächen auf eine neue Waffenruhe einigen können, sagte Putin, ohne die vorherigen Aufforderungen der Ukraine und ihrer europäischen Unterstützer an Russland direkt zu erwähnen. Russland wolle diese Gespräche in Istanbul, um, Zitat, die Ursachen des Konflikts zu beseitigen und, Zitat, die Wiederherstellung eines langfristigen, dauerhaften Friedens zu erreichen. Die Gespräche sollten an dem Punkt fortgesetzt werden, an dem sie 2022 nach Kriegsbeginn abgebrochen worden waren. Der Ukraine warf Putin vor, für das Scheitern des damals verantwortlich gewesen zu sein. Jesus fucking Christ, dieser Typ. Eine der Hauptforderungen Russlands war damals, dass die Ukraine im Gegenzug für internationale Sicherheitsgarantien eine dauerhafte Neutralität zustimmt. Nach Einschätzung von ARD-Korrespondent Vassili Golot, der aus Kiew berichtet, steckt hinter Putins Vorgehen ein Muster. Er simuliert Diplomatie, um gleichzeitig weiter Krieg zu führen. ARD-Korrespondentin Silke Dietrich berichtet aus Moskau, Putin gebe seit Jahren vor, er sei zu Verhandlungen bereit. Doch auf die Waffenruheforderung der Europäer und Selenskyj sei er gar nicht eingegangen. Putin verlangte vor einem Friedensschluss eine Reihe von Zugeständnissen. Die Ukraine solle nicht Teil der NATO werden, die Ukraine solle entmilitarisiert werden und Putin beanspruche neben der Krim weiteres russisches besetztes ukrainisches Staatsgebiet für sich. Perspektivisch wolle Putin auch eine neue ukrainische Führung, auch wenn er jetzt zu Verhandlungen mit Selenskyj bereit zu sein scheint. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj wertet den russischen Vorschlag als positives Signal, insofern als Russland, Zitat, endlich begonnen habe, über ein Ende des Krieges nachzudenken. Ein erster Schritt müsse jedoch eine Waffenruhe sein. Frankreichs Präsident Macron sprach von einer, Zitat, ersten Bewegung, die aber nicht ausreichend sei. Putin wolle Zeit gewinnen, sagte Macron in Polen vor Journalisten auf seiner Rückreise aus der Ukraine. Man müsse mit den Amerikanern standhaft bleiben, Zitat, um zu sagen, dass die Waffenruhe bedingungslos ist und danach kann man den Rest besprechen. Für die Ukrainer sei es nicht akzeptabel, Verhandlungen zu führen, während sie weiterhin bombardiert werden. Eine vom Kreml verkündete dreitägige Feuerpause lief in der Nacht zum Sonntag derweil aus. Putin hatte die Waffenruhe für die Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges angeordnet. Aus mehreren Städten in der Ukraine wurden russische Drohnenangriffe gemeldet. In der Hauptstadt Kiew, in Odessa, Charkiw, Dnipro wurden Luftalarm ausgelöst. Von 108 russischen Kampfdrohnen seien 60 abgefangen worden, erklärte die ukrainische Luftwaffe. Über Schäden ist bislang nichts bekannt. Vorsichtige Hoffnung macht sich breit. Ich muss aber an dieser Stelle sagen, das ist nicht etwas, was wir nicht schon mal gehört haben. Täglich grüßt das Murmeltier, dass Wladimir Putin sich irgendwo hinstellt und sagt, ich bin eigentlich zu Verhandlungen bereit, nur am Ende um ukrainische Menschen zu töten. Das ist tatsächlich etwas, wo man sagen muss, das ist immer wieder vorgekommen. Und es macht sich auch wirklich schlecht, dass rhetorisch halt direkt gesagt wird, ja, der Grund, warum wir nicht verhandeln, ist, weil die Ukraine sich nicht ergeben will. Also, I don't know. Also ich bin, was das geht, ein bisschen, also ich will es als positives Signal werten, natürlich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Putin kann man nicht trauen. In keiner Form. Und ich glaube, alle, die mit diesem Vorgang zu tun haben, sind sehr, sehr vorsichtig, sagen wir mal. Sehr, sehr vorsichtig. Denn diese mit mir kann man verhandeln Äußerungen hat man ja immer wieder gehört, nur um am Ende zu sagen, ja, ihr müsst mir halt die Ukraine überlassen, lol. Und das ist ein Fiebertraum. Also das ist wirklich ein Fiebertraum. Nichtsdestotrotz, wenn das nächste Woche passiert oder wenn das jetzt die kommende Woche passiert, mal gucken, was bei rumkommt. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, ihr seid informiert. Ne? Nichtsdestotrotz, interessant. Interessant genug, dass man darüber reden kann. Ne? Was eigentlich mit China? Und was eigentlich aus Hongkong und China? Auf diese Frau hat Peking ein Millionen Kopfgeld ausgesetzt. Anna Kuo Fung-yi ist das bekannteste Gesicht der Opposition gegen den zunehmenden Einfluss Chinas auf Hongkong. Sie lebt in den USA, doch nun haben die chinesischen Behörden ihren Vater und ihren Bruder verhaftet. 1 Million Hongkong-Dollar, umgerechnet rund 115.000 Euro, so viel ist der Polizei in Hongkong und damit auch der chinesischen Regierung die Ergreifung von Anna Kuo wert. Die junge Menschenrechtsaktivistin lebt in den USA im Exil, außerhalb der direkten Reichweite der chinesischen Behörden. Doch vor wenigen Tagen verhaftete diese Kuoks Vater und Bruder in Hongkong. Wer ist diese Frau, deren Engagement für Demokratie Peking zu solch drastischen Mitteln treibt? Anna Kuo Fung-yi wurde 1997 in Hongkong geboren. Damals übergaben die Briten ihre einseitige Kronkolonie an China. Im Gegenzug versprach die Volksrepublik 50 Jahre lang weitestgehend politische Freiheit nach dem Prinzip ein Land, zwei Systeme. Doch dieses Versprechen erwies sich als brüchig. Schritt für Schritt höhlte die Kommunistische Partei die Rechte der Stadt aus. Für Kuok war das nicht zu ertragen, schon als Jugendliche politisierte sie sich. Aufgewachsen in Hongkong zog es Anna für ihren Schulabschluss nach Norwegen und im Jahr 2016 an die New York University in den USA, wo sie Medien- und Kulturwissenschaften studierte. Von dort aus beobachtete sie, wie ihre Heimat 2019 in den Ausnahmezustand geriet. Millionen Hongkonger gingen damals auf die Straße, um gegen ein Auslieferungsgesetz zu protestieren, das erstmals die Überstellung Verdächtiger an Chinas Behörden ermöglicht hätte. Was als friedliche Massendemonstration begann, eskalierte binnen Wochen zu erbitterten Straßenkämpfen zwischen Sicherheitskräften und den meisten jungen Protestierenden. Auch Anna Kuo kämpfte mit, allerdings aus der Ferne und im Verborgenen. Sie agierte anonym im Hintergrund aus den USA. Kuo organisierte internationale Kampagnen, die der Protestbewegung weltweit Aufmerksamkeit verschafften. Sie war etwa Mitinitiatorin der vielbeachteten Stand with Hong Kong-Anzeigenkampagnen, die rund um den G20-Gipfel 2019 Politiker weltweit zum Handeln aufrief. Zudem half sie, Online-Aktionen zu koordinieren, die in Echtzeit Polizeipositionen an Demonstrierende weitergaben. Diese global vernetzte dezentrale Taktik war das Markenzeichen der Hongkonger Bewegung. Doch der Widerstand half nichts. 2020 kam das Sicherheitsgesetz, kurz darauf wurden zahlreiche Oppositionelle in Hongkong verhaftet oder gingen ins Exil. 2 Jahre später entschied sich Anna Kuo dazu, an die Öffentlichkeit zu treten, trotz des Risikos für sich selbst und ihre Familie. So wurde sie zum Gesicht der exilierten Hongkonger Demokratiebewegung. Kuo ist inzwischen zur Schlüsselfigur der Exilopposition geworden. In Washington trifft sie regelmäßig Abgeordnete und Diplomaten, wirbt um Unterstützung für Hongkongs Freiheitskampf und geriet damit ins Visier der Behörden. Im Juli 2023 erließ Hongkong Haftbefehle gegen 8 prominente Exilaktivisten, darunter die damals 26-jährige Kuo. Ein Kopfgeld von rund 115.000 Euro wurde auf sie ausgesetzt. Der Vorwurf: Kollusion mit ausländischen Kräften. Auf Kanälen regierungsnaher chinesischer Influencer kursierten Aufrufe, sie zu jagen. Doch sie zeigte sich kämpferisch. Zitat: Das gibt mir nur noch mehr Gründe, weiterzukämpfen, sagte sie. Später weitete sich die Verfolgung auf ihre Familie aus. Im April 2025 verhaftete die Polizei ihren 68-jährigen Vater und ihre 35-jährigen Bruder. Erstmals wurde das Sicherheitsgesetz genutzt, um Angehörige eines im Ausland lebenden Aktivisten anzuklagen. Der Vorwurf: Sie hätten versucht, Kuoks Gelder in Sicherheit zu bringen. Während der Bruder vorerst gegen Auflagen freikam, sitzt der Vater seitdem in Untersuchungshaft. Ihnen drohen bis zu 7 Jahre Haft. Seit diesen Festnahmen hört man nichts mehr von Anna Kuo. Früher sagte sie, Zitat, mit den Bewegungen vor Ort, die zum Schweigen gebracht wurden, liegt es an uns im Ausland, Hongkongs Geschichte weiterzuerzählen. Jetzt wird dieses Versprechen auf eine harte Probe gestellt. Unglaublich. Tragisch. Die Situation der freiheitskämpfenden Opposition Hongkongs im Ausland. Katastrophal. Katastrophal. So, ich habe mich dazu entschlossen, übrigens neben diesen Artikeln, die die Realität Chinas Leuten vor Augen führen, auch andere Artikel mit aufzunehmen, die die Realität Chinas immer mal wieder in den Vordergrund rücken, weil ich glaube, wir sprechen zu wenig über die Realität, in der China sich befindet. Und die Realität, in der der Umgang damit vielleicht ein bisschen relevanter sein sollte. Deswegen habe ich mir einen Artikel aus der ukrainischen Nachrichtenplattform Ukrainska Pravda, wie heißt es, Pravda 25 rausgesucht. Ich habe den übersetzt, um ihn nicht in Englisch vorzulesen, aber der ist halt original in Englisch. Xi Jinping unterstützt Putins Position zum Krieg gegen die Ukraine. Der chinesische Staatschef Xi Jinping drückt seine Unterstützung für Russland aus, bezeichnet Kreml-Chef Wladimir Putin als seinen Verbündeten beim Aufbau einer neuen Weltordnung und bekräftigt bei seinem Besuch in Moskau am 8. Mai ihre gemeinsame Haltung zum Krieg gegen die Ukraine. Der Ursprungsbeleg dazu übrigens, der Ursprungsverweis, der kommt übrigens von Reuters. Also ich werde jetzt hier ein paar Quellenzusammenhänge herstellen, damit man versteht, woher das kommt. Also das ist der Artikel in einer, der sich auf Reuters bezieht, und wir gucken uns gleich nochmal Reuters an. In einer gemeinsamen Erklärung nach den Gesprächen erklärte Xi Jinping und Putin, der Krieg in der Ukraine könne nur durch die Beseitigung seiner, Zitat, Ursachen gelöst werden. Diese Formulierung spiegelt deutlich die wichtigsten russischen Propagandabotschaften wider, mit denen der Kreml den Beginn des umfassenden Krieges rechtfertigt. Dazu gehört die Bedrohung durch eine NATO-Erweiterung, die Diskriminierung russischsprachiger Menschen sowie die Unterdrückung der russischen Sprache, Kultur und Medien in der Ukraine. Das Zitat lautet wie folgt. Zitat: Xis Teilnahme und die gemeinsame Erklärung, die China mit der Sicht Russlands auf den Konflikt in Einklang bringt, geben Putin einen wichtigen Schub, da Russland von den USA unter Druck gesetzt wird, den Krieg zu beenden. Xi Jinping erklärte auch, dass Russland und China wahre Freunde des Stahls sein sollten, die hunderte Feuerproben bestanden haben. Darüber hinaus versprach Xi Jinping und Putin, die Zusammenarbeit in allen Bereichen, auch militärisch, zu verstärken und Washingtons Kurs der, Zitat, doppelten Eindämmung Chinas und Russlands entschieden entgegenzutreten. Sie bekundeten zudem ihre Absicht, Schlüsselbereiche der Zusammenarbeit persönlich zu beaufsichtigen und Handel und Investitionen bis 2030 zu steigern. Also für den letzten Desillusionierten oder Illusionierten an dieser Stelle, der wirklich glaubt, dass im Zusammenhang mit der Zukunft der Ukraine und einer ukrainischen Existenz man sich auf China verlassen kann, muss ich leider sagen, das ist eine Illusion. Das ist eine Illusion. So traurig es ist, ist es leider so. Es ist leider so. Es wird wohl nichts. Aber gucken wir uns doch mal den Originalartikel von Reuters an, weil dieser Pravda-Artikel sich ja auf Reuters bezieht. Auch diesen werde ich jetzt nochmal ins Deutsche übersetzen. Der chinesische Präsident Xi Jinping sagt dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Donnerstag, ihre beiden Länder sollten, Zitat, Freunde aus Stahl, Zitat Ende, sein, und versprachen, die Zusammenarbeit auf einer neuen Ebene zu heben und dem Einfluss der Vereinigten Staaten, Zitat, entschlossen entgegenzutreten. Bei den Gesprächen im Kreml präsentierten sich beide Staatschefs als Verteidiger einer neuen Weltordnung, die nicht mehr von den USA dominiert wird. In einer ausführlichen gemeinsamen Erklärung sagten sie, sie würden die Beziehungen in allen Bereichen einschließlich der militärischen Bindung vertiefen und die, Zitat, Koordinierung verstärken, um Washingtons Kurs der doppelten Eindämmung gegenüber Russland und China entscheidend entgegenzutreten. Beide Länder erklärten, der Ukraine-Konflikt könne nur durch die Beseitigung seiner, Zitat, Grundursachen gelöst werden. Ein Begriff, den Russland häufig verwendet, wenn es argumentiert, es sei zum Krieg gezwungen, um einen NATO-Beitritt der Ukraine zu verhindern. Die Ukraine und ihre westlichen Verbündeten sehen darin einen falschen Vorwand für eine Invasion im imperialistischen Stil. Also, ich denke, viel eindeutiger kann man das jetzt nicht sagen. Dieses Treffen hat am diesem 8. Mai in Moskau stattgefunden, wo Xi Jinping Putin getroffen hat. Diese Erklärung haben beide abgegeben. Ich wiederhole das, und es ist halt leider so, ich wünschte mir auch, wir würden in einer anderen Realität leben, aber es ist diese Realität. Auf China bei der Frage oder grundsätzlich bei der Frage nach Frieden und nach der ukrainischen Existenzberechtigung allgemein auf diesem Planeten ist auf China nicht Verlass. Wer das immer noch glaubt, kann das gerne für sich glauben. Ich denke, das befindet sich auf dem gleichen Level wie einen Sims-Charakter machen und seine Welt virtuell zu spielen. Das ist, also, das hat nichts mehr mit der Wirklichkeit zu tun. Leider. Bärbel Bass, Arbeitsministerin, erste Kommentare, die abgegeben hat: Beamte sollen bitte in die gesetzliche Rente einzahlen und Selbstständige auch. Hat sich die Union gedacht? Jetzt gibt es dazu einen Kommentar von der Süddeutschen Zeitung bzw. einen Artikel. Die Einbeziehung von Selbstständigen und Beamten in die Rente löse weder die Probleme in der Rentenversicherung, noch sei dies im Koalitionsvertrag gedeckt, sagt die CDU. Die Union lehnt die Rentenpläne der neuen Bundesarbeitsministerin Bass ab. Die Ministerin soll sich nicht versuchen, der Rentenkommission alte SPD-Ideen als zukünftiges Ergebnis vorzuschreiben, sagte CSU-Landesgruppenchef Hoffmann. Bass hatte ihren Vorschlag in einem Interview mit der Zeitung der Funke Mediengruppe damit begründet, dass man, Zitat, mehr Leute an der Finanzierung der Rentenversicherung beteiligen müsse. Dies würde die Einnahmen der Rentenkasse erhöhen. Sie weist darauf hin, dass bereits im kommenden Jahr die Rentenbeiträge demografiebedingt leicht steigen dürften. Nach dem Willen der schwarz-roten Koalition aus CDU, CSU und SPD soll zunächst eine Kommission über eine Reform des Rentensystems beraten. Der Vorsitzende des Bundesverbands der mittelständigen Wirtschaft... Na, wie wird wohl der Kommentar des Vorsitzenden des Bundesverbands der mittelständigen Wirtschaft sein? Könnt ihr es euch vielleicht denken, was der Mittelstand dazu denkt? Der Mittelstand? Ahlhaus, heißt der gute Mann, bezeichnete den Vorschlag als, Zitat, populistischen Unfug, der kein einziges Problem der Rente langfristig löst. Der CDU-Politiker betont, Selbstständige bräuchten Entlastung und keine, Zitat, Zwangsmitgliedschaft in einer sturmfreien Staatsrente. Also, ich möchte das kurz für euch einordnen. Dass ihr alle dazu genötigt seid, in der Staatsrente, also dass ihr bei der gesetzlichen Rentenversicherung verpflichtet seid und keine wirkliche Wahl habt, das ist euer beschissenes Problem. Aber die Beamten und die Selbstständigen, die soll man ja wohl nicht geißeln. Der Deutsche Beamtenbund, was wird der Deutsche Beamtenbund sagen? Was denken die Frösche, wenn es darum geht, ihren eigenen Tümpel leer zu pumpen? Der Deutsche Beamtenbund lehnt den Vorstoß von Ministerin Bass ebenfalls ab. Bundesvorsitzende Silberbach sagte nach Angaben der deutschen Presseagentur, ein Einbeziehen der Beamtinnen und Beamten hätte zur Folge, dass die Dienstherren den Arbeitgeberanteil zur Rentenversicherung zusätzlich zu tragen hätten. Zugleich müssten die Bruttobezüge der Beamtinnen und Beamten im Hinblick auf eine Beitragspflicht angehoben werden. Alles unmöglich. Die linken Vorsitzende Ines Schwertner lobte den Vorstoß dagegen ausdrücklich. Der Vorschlag ist ein erster Schritt zu einem Rentensystem für alle, sagte sie der deutschen Presseagentur. Damit könne das gesetzliche Rentenniveau von heute 48 auf 53% steigen. Das sei notwendig, damit alle Menschen im Alter in Würde leben können, bekräftigte Schwertner. Auch der Sozialverband VdK begrüßte die Idee von Bass. Dass Beamtinnen und Beamte sowie Abgeordnete sich der solidarischen Rentenversicherung entzögen sei, Zitat, komplett aus der Zeit gefallen. VdK-Präsidentin Bentele gratulierte SPD-Politikerin zu ihrer, Zitat, mutigen Start ins Ministeramt und dazu, dass sie sich nicht scheue, überkommene Privilegien zu hinterfragen. Zudem würde nach Worten von Bentele eine Erwerbstätigenversicherung, in die alle einzahlen, nicht nur eine große Gerechtigkeitslücke schließen, sondern bis in die 2070er Jahre auch eine Finanzierungslücke in der gesetzlichen Rente schließen. Oh oh, jetzt hat die Bass aber direkt was angerichtet von der Arbeitsministerin. Die CDU steht kurz davor zu sagen, wir machen nichts von derjenigen, die hier gerade so den Hauptschulabschluss geschafft hat. Kurz davor steht die CDU. Ganz kurz davor. Ich kann es förmlich riechen. Der Altersabsicherung von Arbeitnehmern und Beamten besteht derzeit aus zwei eigenständigen Systemen. Arbeitnehmer sind durch die gesetzliche Rentenversicherung abgesichert. Dies wird zunächst einmal durch Beiträge von Arbeitnehmern und Arbeitgebern finanziert. Da diese aber nicht ausreichen, kommen Milliarden Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt hinzu. 2022 wurde die gesetzliche Rente mit 109 Milliarden Euro bezuschusst. 2023 waren es dann 112 Milliarden. Das ist ein Viertel des gesamten Bundeshaushalts. Also bei der Haushaltsberechnung könnt ihr ein Viertel wegnehmen und bald die Hälfte, wenn das so weitergeht, wo es nur um die Rentenversicherung geht. Bis 2035 ist das eine richtig unangenehme Finanzierung. Ein Viertel ist es jetzt schon. Insane. Tja, und wisst ihr, was die lustige Statistikrechnerei ist? Und hier schreibt es auch jemand in den Chat. Wenn der Bundeshaushalt von Unionern oder von allgemeinen Menschen angerechnet wird, die sich kritisch zu sowas äußern, dann wird dieser Punkt die Rentensubventionierung Sozialausgaben zugerechnet, damit man sagen kann, guck mal, wie viel Sozialausgaben wir haben. Das verzerrt aber so ein bisschen die Wirklichkeit, aufgrund des fehlenden Engagements, die Rente, die gesetzliche Rente zu reformieren oder die Rente allgemein zu reformieren, ist das ein Novum. Also man kann es nicht vermeiden. Wenn man die Rente nicht bezuschusst, dann kriegen Leute ihre Zahlung nicht mehr. Weil, und das wissen wir ja auch, oder für den Fall, dass ihr es nicht wisst, das wisst ihr es jetzt gleich, die Rente oder das Rentensystem ist ein Umlagesystem. Entgegengesetzt der Erwartungshaltung, dass man vielleicht sagt, okay, wenn man die Rente bezahlt, dann spart man das ja für sich selber an, damit man von diesem Konto irgendwie abzahlen kann. Das ist nicht der Fall, sondern es ist ein direktes Umlagesystem. Das, was ihr jetzt in die Rente bezahlt, wird sofort ausgezahlt und mit einer Bezuschussung aus dem Bundeshaushalt. Von 2024 sind es jetzt knapp 120 Milliarden Euro. Beamte, Richter, Berufssoldaten und andere Beschäftigte im öffentlichen Dienst erhalten dagegen nach dem Ausscheiden aus dem Dienst eine Pension, die ganz vom Staat finanziert wird. Der Staat trägt auch die Altersentschädigung von Abgeordneten, da für sie während ihrer Zeit im Parlament keine Beiträge an die gesetzliche Rentenversicherung gezahlt werden. Durch die anhaltende niedrige Geburtenrate gibt es immer weniger Beitragszahler. Gleichzeitig steigt die Zahl der Rentenbezieher, weil die geburtenstarken Jahrgänge nach und nach aus dem Berufsleben ausscheiden. Ich möchte jetzt noch ein paar Schlüsse ziehen. Also wir wissen, die Geburtenraten sind niedrig. Die sind übrigens nicht nur in Deutschland niedrig, sondern die sind in Nationen auf der Welt, gehen die halt zurück. Und jetzt passiert was super Lustiges. Es gibt keine Möglichkeit, das zu verändern. Also das ist ein bisschen komisch jetzt, aber die Schlussfolgerung, und das ist ja auch die faschistische Schlussfolgerung von rechts außen, ist,
ja, dann müssen die Frauen halt mindestens 2 Kinder kriegen. Oder müssen die halt Kinder kriegen.
Nee, das geht nicht. Also, das geht nicht. Warum geht das nicht? Jetzt fragt man sich, warum geht das nicht? Weil die Infrastruktur der Kinderbetreuung überhaupt nicht mehr auf diese Dimension ausgelegt ist. Es funktioniert nicht mehr. Du hast keine Kindergärten, keine Kinderkrippen. Die Frauen, die arbeiten jetzt, wenn die Frauen, die jetzt arbeiten, ihre Kinder betreuen müssen, dann wird das System noch stärker belastet. Weil die Leute zu Hause ihre Kinder betreuen müssen, weil sie ja keine Kinderkrippenplätze haben, keine Kindergartenplätze. In dieses System wurde nicht investiert, die Hebammen, es ist alles nicht da. Die Betreuung von so vielen würde nicht funktionieren. Es würde nicht funktionieren. Das System würde nach dieser Idee kollabieren. Es gibt nicht, ich wiederhole das, es gibt keine Möglichkeit, das mit einer absurd hohen Geburtenrate hinzubekommen. Und das ist auch etwas, was man versteht, weil man ja weiß, holy shit, stimmt. Also, wir reden ja jetzt schon davon, dass die Leute keine Kindergartenplätze bekommen. Also, wir haben die niedrigste Geburtenrate überhaupt und die Leute sprechen jetzt schon davon, dass die Kindergartenplätze angemeldet werden müssen, im besten Fall, bevor das Kind überhaupt gezeugt wurde. Sprich, theoretisch ist, bevor du die Wurst ins Wasser tauchst oder die Bockwurst in den Senfkübel gießt, wie man das auch immer sagen will, du musst bevor das passiert, musst du vor der Zeugung einen Kindergartenplatz beantragen. Und das weiß man auch, weil das die Lebensrealität ja jetzt schon ist. Es ist die Lebensrealität jetzt, in diesem Augenblick, ne? Bevor du den Lachs butterst, müsstest du einen Kindergartenplatz haben, weil ansonsten kannst du gar nicht anfangen, die Marinade zu verstreichen. Ja? Und jetzt folgendes. Jetzt wird's witzig. Ihr könnt es sicherlich vorstellen. Wisst ihr, was die einzige Lösung ist? Die ein oder andere wissen das. Die einzige Lösung dazu ist Migration. Oho. Wisst ihr warum? Weil das Leute sind, die im besten Fall so schnell wie möglich die Sprache lernen, die nicht in Kindergärten müssen und nachdem sie die Sprache gelernt hat und ihre berufliche Kompetenz anerkannt ist oder nicht anerkannt ist und dann einfach arbeiten können, sind die sofort im Beitragssystem drin. Tja, das ist jetzt natürlich ein bisschen unangenehm für Menschenfeinde und Rechtsaußenspieler. Das ist jetzt natürlich ein bisschen unangenehm. Der einzige Lösungsansatz ist Migration. Es gibt natürlich noch einen anderen Lösungsansatz. Ich möchte den gar nicht, ich möchte den euch, obwohl, ich habe gelogen. Es gibt noch einen anderen Lösungsansatz. Ich möchte den Lösungsansatz ganz kurz präsentieren. Ich habe ihn hier. Es ist die Streichung der gesetzlichen Rente. Also, Deutschland hat jetzt die Wahl zu sagen, und das möchte ich so wirklich, Deutschland hat die Wahl, zu Folgendes zu entscheiden. Entweder Deutschland rafft sich bis 2035 und schafft im Umgang mit Migration eine Veränderung des Systems und eine Verbesserung. Oder Deutschland 2035 ist das Jahr, in dem die Boomer-Generation mit dem letzten Arbeitnehmer in Rente geht. Und boy, oh boy, dann müssen die erstmal sterben. Und das klingt super krass, aber dann ist die Belastung auf einem Hoch, auf einem absoluten Maximum. Wenn die Boomer-Generation, die kinderreichste Generation überhaupt, in Rente geht und nicht ausreichend Migration stattgefunden hat, um das Rentensystem zu belasten, dann reden wir hier nicht von einem Viertel des Bundeshaushalts, sondern dann reden hier von einer Hälfte. Die Hälfte des Bundeshaushalts wird dann für die gesetzliche Rente subventioniert. Und dann muss man ganz ehrlich sagen, dann ist das Schneeballsystem der gesetzlichen Rente an einem Belastungspunkt angekommen, an dem man die Frage stellen muss, was muss passieren, damit das nicht mehr stattfindet? Und wenn nicht, naja, dann. Ich per se würde Folgendes zur Sicherheit, ne? Für Sicherheit. Ihr solltet euren Job so machen, dass ihr damit rechnet, niemals eine gesetzliche Rente zu bekommen. So solltet ihr euren Job machen. Solche Arbeitszusammenhänge solltet ihr herstellen. Ihr solltet eure Arbeit so machen, dass ihr damit rechnet, niemals eine gesetzliche Rente zu bekommen. Damit sollte man rechnen. Oder zumindest damit rechnen, dass sie niemals hoch genug wird, damit man, dass man davon leben kann. Und was bedeutet das? Das ist die Schlussfolgerung. Also ihr zieht vielleicht die falschen Schlüsse. Ich denke das für euch zu Ende. Ihr werdet arbeiten, bis ihr sterbt. Das ist die Schlussfolgerung. Arbeiten bis zum Tod. Ja? Initiative ruft zu Demonstrationen für AfD-Verbot auf. Let's go. Mehrere Initiativen haben für heute in mehr als 60 Städten zur Kundgebung für ein Verbot der AfD aufgerufen. Das Netzwerk Zusammen gegen Rechts sowie die Initiative Menschenwürde verteidigen AfD-Verbot jetzt wollen nach eigener Darstellung mit den Demonstrationen die Bundesregierung auffordern, ein entsprechendes Prüfungsverfahren beim Bundesverfassungsgericht zu beantragen. Die zentrale Kundgebung plant die Initiative für den Nachmittag in Berlin. Im Eilverfahren der AfD gegen ihre Einstufung als gesichert rechtsextremistisch hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz in dieser Woche eine sogenannte Stillhaltezusage abgegeben. Dies bedeutet, dass der Verfassungsschutz die AfD bis zur Eilentscheidung des Kölner Verwaltungsgerichts nichts mehr öffentlich als gesichert rechtsextremistisch bezeichnet. Die Stillhaltezusage bedeutet jedoch nicht, dass die Verfassungsschützer ihre Einstufung zurücknehmen. Ja, das ist der Kontext dazu. Letzte Woche, Freitag, die AfD wurde für gesichert rechtsextrem, der gesamte Bundesverband für gesichert rechtsextrem eingestuft. Für uns keine Überraschung. Dann gab es ein Eilverfahren vom Kölner Verwaltungsgericht. Das gab es schon mal, also eine Klage dagegen. Das ist alles 2021 schon mal passiert. Diesmal hat der Verfassungsschutz bzw. der Bundesverfassungsschutz daraus gelernt und hat sofort eine Stillhaltezusage mitgegeben, damit die nicht ein Jahr warten müssen, um das irgendwie nochmal zu proklamieren. Und das ist einfach ein Learning aus dem letzten Mal. Der letzte Artikel, den ich habe aus der Zeit, ist ein mir persönlich sehr, sehr wichtiger Artikel, der im Zusammenhang mit diesen Protesten steht. Also für den Fall, dass ihr euch auf dem Weg zu einer Demo macht, möchte ich euch das hier nochmal mitgeben. Sie erinnerte als Überlebende der Shoah an den Holocaust und setzte sich unermüdlich für die Menschenwürde ein. Im Alter von 103 Jahren ist Margot Friedländer nun gestorben. Die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer ist gestorben. Sie starb am Freitag im Alter von 103 Jahren, wie die Margot Friedländer Stiftung mitteilte. Die Berliner Ehrenbürgerin engagierte sich unermüdlich gegen das Vergessen der Shoah, des Holocaustes. Sie wurde für ihren Einsatz mit zahlreichen Preisen geehrt, darunter das Große Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland. Friedländer wurde im Jahr 1921 in eine jüdische Familie in Berlin geboren. Ihre gesamte Familie wurde während des Holocausts in Auschwitz ermordet. Sie selbst konnte dank vieler Helfer zunächst untertauchen, wurde dann aber gefasst und 1944 ins Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. Sie überlebte wie ihr späterer Mann, mit dem sie sich schließlich in die USA absetzte. Ihre Erlebnisse schrieb sie in ihrer Autobiografie »Versuche, dein Leben zu machen« nieder. 2010 zog sie nach dem Tod ihres Mannes im Alter von 88 Jahren zurück nach Berlin. Dort gründete sie 2023 die Margot Friedländer Stiftung zur Fortführung der Zeitzeugenarbeit und zur Verleihung eines nach ihr benannten Preises. Friedländer sprach darüber hinaus von Vorschülern und bei offiziellen Gedenkfeiern als Zeitzeugen. Dabei zeigte sie sich besorgt über den zunehmenden Antisemitismus. Eine ihrer Botschaften war, Zitat, was war, können wir nicht mehr ändern, aber es darf nie wieder geschehen. Noch am Mittwoch war Friedländer in Berlin bei einer Gedenkveranstaltung zum Ende des Zweiten Weltkrieges und der Befreiung vom Nationalsozialismus vor 80 Jahren aufgetreten. Im Festsaal des Roten Rathauses mahnte sie erneut, bitte seid Menschen. Zuvor hatte sie Passagen aus ihren Memoiren gelesen. Friedländers Appell wurde von den geladenen Gästen mit stehenden Ovationen gedacht. An diesem Freitag war ursprünglich geplant, dass Friedländer von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das große Bundesverdienstkreuz erhält. Die Veranstaltung wurde jedoch am Vormittag kurzfristig abgesagt. Steinmeier kondolierte am Abend und sagte, Zitat, Margot Friedländers Vermächtnis ist uns Mahnung und Verpflichtung, gerade in einer Zeit, in der die Demokratie angefochten wird und sich Antisemitismus wieder unverhohlen zeigt, bleibt es unsere Verantwortung, die jüdische Gemeinschaft in unserem Land nie wieder im Stich zu lassen. Zitat, in großer Dankbarkeit verneigen wir uns vor ihrem eindrucksvollen Lebenswerk. Ihr Vorbild ist uns Auftrag und Verpflichtung. Wichtig ist es, Margot Friedländers Worte in Erinnerung zu behalten und da auch weiterzumachen. Der Kampf gegen Rechtsextremismus, der Kampf gegen Antisemitismus, der Kampf gegen Faschismus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dafür ist heute doch der ideale Tag. Der 11.5., nicht nur, weil Muttertag ist, sondern auch, weil ihr die Chance habt, auf einer Demonstration euch für das Verbot der AfD einzusetzen. Für die Leute, die hingehen können, viel Erfolg und viel Spaß, bleibt stabil. Und für die Leute, die es nicht können, ich bin ja so oder so live. Make Nazis afraid again, Chat. Das waren die Nachrichten. Danke für die Aufmerksamkeit.